FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Heute geht es um ein Thema, das viele unterschätzen: ERP-Systeme in der Lebensmittelindustrie. Mein Gast ist Matthias Neu von Infor. Wir sprechen darüber, warum ERP gerade für FMCGs entscheidend ist, wie Digitalisierung die Branche verändert und welche Rolle KI dabei spielt.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute zu Gast Matthias Neu von der Firma Infor. Matthias, habe ich das richtig ausgesprochen?
Alles korrekt soweit. Hi Daniel, schönen guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben zu danken. Matthias, Standardfrage vorab, wer bist du?
Ja, meinen Namen hast du schon gesagt. Matthias Neu, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Innsbruck, das ist die Hauptstadt von Tirol in Österreich. Bin deswegen natürlich auch leidenschaftlicher Snowboarder und leidenschaftlicher Kletterer. Und beruflich, ja, bin ich bei der Firma Infor und inzwischen schon so gute knapp zwölf Jahre in diesem gesamten ERP-Dunstkreis unterwegs.
ERP-Dunstkreis. Was hast du davor gemacht, bevor du in den ERP-Dunstkreis eingetaucht bist? Wie muss man sich deinen Werdegang vorstellen?
Wie bin ich in den ERP-Dunstkreis reingerutscht? Ich würde es natürlich am liebsten erzählen, dass das immer meine ganz, ganz große Leidenschaft war, ERP-Systeme. Und dass ich natürlich, bevor ich Fahrrad fahren konnte, mein eigenes ERP-System programmiert habe, mit verbundenen Augen. Aber das wäre natürlich alles gelogen. Die Story ist viel banaler. Ich war immer ein Durchschnittsstudent in meinem Bachelorstudium. Also immer so um die Note 3 herum. Wo ich aber wirklich haushoch durchgefallen bin, das war im Fach ERP. Und ich musste dann genau diese Prüfung wiederholen. Und es war dann zu meinem Glück oder zur Faulheit des Professors, das kann man jetzt auslegen, wie man möchte, exakt dieselbe Prüfung nochmal, die ich natürlich gut vorbereitet hatte, als Lernstütze sozusagen. Und das war dann selbstverständlich eine 1 und jetzt hat mein Zeugnis so ausgesehen, als wäre ich überall Durchschnitt, nur im Fach ERP, da bin ich sowas wie der zweite Mozart. Und das habe ich dann natürlich für meine Jobbewerbungen auch entsprechend genutzt und dieses Zeugnis mitgeschickt. Mitunter an einen lokalen ERP-Partner hier in Innsbruck, der aber auch mit Infosystemen arbeitet, diese vertreibt und implementiert. Und die haben mich dann unter dieser nicht ganz korrekten Annahme natürlich sofort eingestellt und dann klassischer Fall von hängen geblieben. Also ich habe da dann Pre-Sales und Product Management gemacht. Das ist immer so ein guter Einstiegspunkt. Und 9 Jahre später wollte ich dann mal Konzernluft schnuppern und bin dann direkt zur Info gewechselt. Von diesem lokalen Partner. Und da bin ich jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren. Und ja, im Nachhinein kann man sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, bei dieser Prüfung durchzufallen, weil sonst wäre alles wahrscheinlich anders gekommen. Ich habe mich immer viel mehr für so Themen wie Marketing, Eventmanagement und solche Dinge interessiert. Habe da auch ein bisschen Berufserfahrung gesammelt in dieser Welt. Aber die Flexibilität, die man so bei so einem Softwareladen hat, hinsichtlich arbeiten, wann man will, von wo man will, wie viel man will, klingt jetzt blöd, aber ja, ist auch gewissermaßen so, weil man arbeitet nicht nach Zeit, sondern man arbeitet nach Zahlen. Und das genieße ich sehr, weil man da entsprechend schon einige Zeit drin ist und verstanden hat, wie das Business läuft, dann ist das ein wunderbarer Job und ich bin froh, dass es so gekommen ist, ja.
Ja, cool. Erstmal, dass du das auch so ein bisschen hergeleitet hast für uns. Jetzt wissen wir, dass du ERP-Systeme vertrittst. Die Frage, die unsere HörerInnen da draußen interessiert, wie kommt es, dass ihr das zum Beispiel jetzt auch im Bereich von FMCG macht? Kann man sagen, habt da einen speziellen Schwerpunkt. Ihr seid ja auch beim Molkereikongress als, Teilnehmer vertreten und seid da ein Name. Was kannst du uns hierzu sagen?
Absolut. Also Molkerei ist dann schon das nächste Spezifizierungslevel, wenn man so möchte. In allererster Linie sind wir bei Infor ein ERP-Hersteller mit Branchenausprägung. Wir sind in so einer Größe, also wir sind so weltweit ungefähr die Nummer 3. Durchaus nicht allzu oft vorkommt, dass man sich als Hersteller schon so intensiv auf die Branche einschießt. Das machen andere teilweise eher mit Partnern. Es ist eine andere Strategie, ist jetzt gar kein Bashing, sondern einfach nur eine andere Strategie. Wir wollen diese Last-Mile-Functionality für die Branchen, die wir bedienen, mit in die Lösung einbauen. Und eine unserer Kernbranchen, die auch ich bearbeite, exklusiv, ist die Lebensmittel- und Getränkebranche. Und innerhalb von dieser Branche haben wir dann mehrere, wir nennen die Micro-Verticals, aber man muss das gar nicht so technisch da um sich werfen. Das sind einfach nochmal tiefere Ausprägungen für Getränkehersteller, für Süß- und Backwarenhersteller und eben für die Molkereibranche, wo wir auch so ein Micro-Vertical haben, das sich genau auf die Herausforderungen, die einem in dem Segment begegnen, konzentriert.
Du sagst gerade Herausforderungen. Ihr bietet ja branchenspezifische Lösungen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Was macht denn die Milchindustrie besonders herausfordernd, wenn es um digitale Transformation geht?
Da kann man sicher mehrere Punkte nennen, die jetzt nicht nur in der Milchindustrie vertreten sind, aber dort wahrscheinlich ganz besonders. Wie wir alle wissen, Milch ist ein Naturprodukt. Naturprodukte sind generell nie 100% planbar. Das bedeutet, die qualitativen Ausprägungen von der Milch wird in einer ERP-Software immer nicht nach Litern Milch, sondern nach Kilogramm Fett, Kilogramm Eiweiß, Kilogramm Trockenmasse beispielsweise geführt. Und diese Werte, die schwanken über die Saison. Es kommt einfach sehr drauf an, was die Kühe gefressen haben und viele naturgegebene Einflüsse, die da mitspielen. Und diese Werte müssen natürlich sauber mitgeführt werden. Erstens, weil daraus ja auch die Abrechnung entsteht, die man am Ende des Tages den Bauern bezahlt. Und das Gegenstück dazu ist, Daniel, wenn du einen Käse oder ein Joghurt kaufst im Supermarkt, dann erwartest du dir immer dasselbe gleichbleibende Geschmackserlebnis. Da haben wir jetzt natürlich eine Diskrepanz. Auf der einen Seite das Naturprodukt, das Schwankungen unterliegt, und auf der anderen Seite die Erwartungen der Konsumenten, die gleichbleibend sind, zumindest was das Geschmackserlebnis eines spezifischen Produkts anbelangt. Das sind jetzt einfach enorme planerische Herausforderungen, wo wir auch, da mal einen technischen Terminus zu benutzen, da sprechen wir ein bisschen von Push- und Pull-Planung. In vielen anderen Branchen läuft so, ich bin Einkäufer und sage, ich möchte Ware ABC produzieren und dazu benötige ich diese Rohstoffe und deswegen kaufe ich die jetzt ein. Das funktioniert ja in der Milch nicht so. Die Milch kommt einfach rein, da fährt der Milchwagen rum, holt das alles ab und bringt dann die Menge in der Qualität so, wie sie einfach ist, hinein. Nicht unbedingt so, wie es jetzt die Molkerei sich gewünscht hat, sondern die werden über den Silo gepumpt, nachdem natürlich ein paar Tests durchgeführt werden. Und damit muss man dann arbeiten. Und dann ist die Herausforderung oft weniger, welches Endprodukt möchte ich fertigen und was kaufe ich für Rohware, sondern ich habe diese Rohware, was mache ich jetzt optimalerweise draus?
Optimalerweise, ja. Also das ist auch schon ein gutes Stichwort. Wie hilft ihr dabei, die Supply Chain, das ist gerade angesprochen, der Milchwirtschaft zu optimieren, vor allem im Blick auf Nachhaltigkeit?
Absolut. Also das geht ja ein bisschen Hand in Hand, weil wenn wir es schaffen, diese Supply Chain zu optimieren im Sinne von Ausbeute. Das bedeutet, es klingt so negativ behaftet, dieses Wort. Aber im Prinzip wollen wir ja schauen, dass wir aus dem Rohstoff Milch möglichst möglichst viel Ertrag ziehen. Also damit beugen wir Schwund vor, wir beugen Ausschuss vor, Abfall wird damit vermieden und wir arbeiten einfach ressourcenschonender. Das heißt, wenn ich allein schon begonnen von der Absatzplanung, was werde ich in Zukunft von welcher Produktkategorie verkaufen, was werde ich ungefähr absetzen, was bedeutet das für meine, vielleicht noch dieses Thema, um das Thema auch noch einzustreuen, mit der Reifezeit des Käses, oder? Wenn ich jetzt schon weiß, okay, die Nachfrage nach reiferem Käse schätze ich zu einem späteren Zeitpunkt höher ein, dann verkaufe ich nicht jetzt jungen Käse, weil junger Käse ist nichts anderes als später reiferer Käse. Auch das eine Constraint in so einer Planung, die man natürlich berücksichtigen muss. Und allein wenn das schon alles sauber abläuft, dann ist das schon ein Teil der Nachhaltigkeit, weil man einfach weniger Abfall hat, um es ganz, ganz einfach zu sagen. Und dann, das Thema ESG-Reporting, wem das was sagt, sicher auch ein spannendes Feld. Nachhaltigkeit ist in der Lebensmittelindustrie nicht etwas Freiwilliges, wo Unternehmen dann sozusagen sich damit profilieren können, dass sie etwas tun oder nicht, sondern da gibt es natürlich Regeln und Gesetze und die sind relativ stark im Wandel. Also ich höre da auch immer wieder die Leute schimpfen, unsere Kunden, ja, die EU hat jetzt wieder ein neues Gesetz rausgebracht. Jüngst war das eben diese ESG, also dieses Environmental Social Governmental Reporting. Ja, das war seit 2025 Pflicht, wurde jetzt auch wieder verschoben, aber das sind natürlich Themen, die da kommen und in meinen Augen hoffentlich nicht nur entfernt sind.
Sprich, auch diese Verordnungen, nenne ich das jetzt mal, auch negativ behaftet das Wort, aber am Ende, die Regulierung seitens der EU hat ja eigentlich eine positive Intention.
Definitiv.
Kannst du damit sagen?
Definitiv, ja. Finde ich auch. Also ich glaube, wenn wir da heute ich meine, das ist jetzt komplett meine Meinung, das hat jetzt nichts mit Info oder mit der Branche an sich zu tun, aber ich glaube, wenn man da jeden frei laufen lässt und sozusagen nur auf die Mitwirkungsmoral aller Teilnehmer hofft, dann wäre das zu kurz gegriffen.
Das heißt, auch ihr müsst euch immer wieder neu mit den Regularien dieser Welt befassen. Auch ihr könnt euch nicht ausruhen.
Nein, ausruhen gibt es als ERP-Hersteller in der Form eigentlich nicht, weil die Konkurrenz ist enorm stark. Die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Und wir sind inzwischen in der Multitenant Public Cloud angekommen, wo Innovation nochmal deutlich schneller funktioniert, wenn ich meine Systeme nicht mehr unten im Keller on-premise betreibe. Auch das übrigens ein Nachhaltigkeitspunkt. Wenn ich Public Cloud betreibe, kann ich natürlich auch Synergieeffekte nutzen. Also das ist auch nachweislich so, dass man da einen geringeren Footprint hat, wenn man sich natürlich mit anderen Kunden einen gewissen Hosting-Space teilt, als wenn das jeder selbst im Keller bei sich betreibt. Aber Innovation in der Cloud, daher komme ich jetzt gerade, passiert rasend schnell. Also wir haben nicht mehr alle 3 Jahre irgendwie einen Major-Release-Wechsel und unterjährlich Minor-Release-Wechsel, so wie das früher zu der On-Premise-Zeit noch geheißen hat, sondern es wird einfach die Lösung ständig weiterentwickelt, angepasst, optimiert, an gesetzliche Verordnungen, wie du gesagt hast, angepasst. Das ist ja unsere Aufgabe, das zu tun als Softwarehersteller. Und wenn man sich da ausruht, dann wird man einfach überholt oder geschluckt oder man kann sich das denken, ja. Da geht es uns auch nicht anders wie anderen Playern am Markt.
Also die Release-Intervalle, die sind deutlich häufiger getaktet mittlerweile als noch früher.
Ja, also wir hatten tatsächlich eine Zeit, da haben wir das monatlich gemacht. Das war dann aber doch etwas over the top, vor allem hinsichtlich Testaufwand. Wir sind inzwischen bei halbjährlichen Releases, einmal im April und einmal im Oktober gibt es von uns automatisch eingespielte Updates in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer nahezu Zero Downtime. Das ist die Welt, in der wir uns ERP-technisch heute bewegen.
Das heißt, Innovationen werden halbjährlich auch eingespielt. Datenwissenschaft spielt bei euch auch eine große Rolle, konnte ich sehen auf den Infoseiten, die ihr so habt. Wie können Milchproduzenten konkret von dieser Technologie profitieren?
Datenwissenschaft, ja. Ich würde den Begriff noch etwas weiter fassen Richtung schon die modernsten Buzzwords, Richtung Machine Learning, KI. Schließt auch den Kreis zum Eingangsstatement mit der Milchplanung. Kannst dir ja denken, überall wo ich diese Constraints habe, die ich erwähnt habe, kann man mit Algorithmen, mit Mathematik, mit Machine Learning, mit KI extrem viel machen, um das zu optimieren. Eines unserer Lieblingsbeispiele ist tatsächlich eine niederländische Ziegenmolkerei, Ziegenkäsehersteller. Das Amaltea heißen die. Und ja, die haben mit uns ein ganz konkretes KI-Beispiel aufgestellt, um die Milchausbeute zu optimieren. Das sind wirklich kleine, auf den ersten Blick kleine Optimierungen, die da passiert sind. Nämlich konnten die Ausbeute pro Jahr um 1% erhöhen. Also 1% mehr Käseausbeute aus derselben Menge Milch. So muss man das definieren. Und gemessen am Umsatz, 100 Millionen Umsatz und 80 Millionen davon sind allein schon einfach die Rohmilch. Und gemessen an dem Umsatz sind das über 500.000 Euro, die sich die pro Jahr sparen. Also da ist schon in diesem 1% durchaus anständige Geldsummen drinnen. Und das ist so auch unser Zugang zu Datenwissenschaft und zum Thema AI, dass wir solche individuellen Cases mit unseren Kunden machen, in recht kurzen Schmalspurprojekten, die auf solche Werte, Wertschöpfungssteigerungen abzielen.
Ja, ganz tolles Beispiel, denn nicht nur Umsatz macht am Ende ja ein Unternehmen profitabler, sondern natürlich auch die Savings.
Absolut.
Und da seid ihr anscheinend mit Amaltea,
richtig?
Amaltea, habt ihr dann einen tollen Case, also finde ich super. Wir behandeln hier auch augenscheinliche Nischenthemen. Ich finde es total interessant. Man lernt immer wieder Neues dazu. Jetzt ist die Frage, du hattest vorhin gesagt, ihr seid auch eine Schnittstelle zwischen zum Beispiel dem Bauer. Welche anderen Parteien, um den Satz zu komplettieren, kommen noch dazu? Also ihr seid die Schnittstelle zwischen wem eigentlich?
Schnittstelle zwischen den Bauern würde ich jetzt... das spielt natürlich auch mit rein. Wir sind die komplette Warenwirtschaft plus Finanzbuchhaltung plus Supply Chain Planung, Rückverfolgbarkeit und so weiter für Molkereien. Also wirklich Molkereien im Sinne von Herstellern von Molkereiprodukten aller Arten. Das ist dieses eine Microvertical. Und der Milcheingang, also der Bauer, Bäuerin liefert Milch im Wagen an. Da direkt bei dieser Anlieferung beginnt schon die Schnittstelle in die IT der Molkerei, beziehungsweise eigentlich schon einen Schritt früher, weil die Landwirte ja entsprechend anmelden, welche Mengen Milch sie liefern werden. Und das wird entsprechend auch schon als Datensatz übermittelt und dann wird die Milch noch reingepumpt. Ist das die Frage, auf die du raus wolltest?
Ja, also wir machen das so ein bisschen ja auch Sendung mit der Maus mäßig manchmal. Also es ist ja einfach auch ein Thema, wenn jetzt jemand aus dem Marketing zuhört oder es ist ja nicht unbedingt jedermanns Profession und genau das macht es ja interessant und lebendig, dass wir uns im Bereich FMCG auch mal mit so einem sehr technischen Thema befassen. Am Ende ist es ja trotzdem ein Thema, was alle interessiert. Du sprachst ja schon das Thema Savings ein. Am Ende ist es ja auch so, dass man immer sagt, man hat ein Herz für Bauern. Das drückt man dann auf seine Verpackung. Aber wie kann man das eigentlich am Ende überhaupt tracken? Und ich meine, das macht ihr ja, das beginnt ja bei euch.
Ja, Absolut. Also da sprichst du jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Thematik an. Das ist das Thema Food Safety, Rückverfolgung im weiteren Sinn. Also ganz klar, es gibt ein Versprechen an Konsumentinnen und Konsumenten und das muss entsprechend natürlich gehalten werden und nachverfolgbar sein und getrackt werden. Da gibt es natürlich auch gesetzliche Verpflichtungen dahingehend. Und Software ist natürlich in der Lage, so eine Rückverfolgbarkeit am Ende des Tages gewährleisten zu können. Das heißt, hin und wieder passiert auch etwas, ohne dass jemand versucht zu betrügen, sondern einfach nur, weil irgendwo ein Bakterium reingekommen ist, was nicht rein sollte. Und dann kauft man ein Stück Käse und irgendjemand kriegt Probleme davon und dann wird die gesamte Charge, muss dann rückverfolgt werden. Und das sind natürlich Themen, die heute in einer Software, in unserem Falle tatsächlich mit Mausklick grafisch funktioniert, damit ich von diesem Stück Käse, das ich in der Hand halte, bis zum Bauern, bis zu dieser einzelnen Charge an Milch, die ich bekommen habe, das alles rückverfolgen kann und auch den Prozess innerhalb meiner Firma, durch welche Tanks ist das gelaufen, durch welche Qualitätskontrollen, mit welchen Ergebnissen ist das durchgelaufen, damit ich in einem Rückruffall sehr, sehr schnell reagieren kann. Und auf der anderen Seite natürlich, was du jetzt angesprochen hast, diesen Labeling-Pflichten auch nachkommen zu können. Also okay, ist in dem Käse tatsächlich die Milch aus dem schönen Salzburger Land drinnen, was eben auch auf der Verpackung draufsteht.
Ein Herz für Erzeuger, ja, ihr steckt mit drin in diesem Satz und macht das Ganze nachverfolgbar. Finde ich sehr, sehr interessant, auch für alle, die zuhören, denke ich, ist das ein Thema. Auch Menschen, die vielleicht im Verbraucherservice arbeiten, im Reklamationsmanagement, in der Qualitätssicherung, alle können auf eure Daten am Ende zurückgreifen. Und idealerweise sind die ja auch schon mit dem CRM des Herstellers verknüpft.
Ja, klar. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das handhaben möchte. Wir bieten natürlich auch CRM-Lösungen aus dem eigenen Haus an, aber die sind hin und wieder auch schon da. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein neues ERP-System einführen, kann das mit oder ohne CRM passieren. Aber egal von wem das CRM kommt, die Integration muss natürlich gewährleistet sein. Also ERP und CRM und Dokumentenmanagement und alles, was da sonst noch so außenrum ist, da könnte ich jetzt relativ viel drüber erzählen.
Brauchst du nicht, aber die müssen miteinander kommunizieren. Die müssen sich verstehen.
Die müssen sich verstehen und richtig integriert sein. Sonst wird es extremst mühsam für die Endanwender.
Ja, toll. Tolles Interview. Ich bedanke mich, bevor wir wirklich sagen, bis zum nächsten Mal oder man sieht sich auf dem Molkereikongress. Mhm. Noch eine Frage oder dann, der war ja gerade. Der nächste ist dann bestimmt, auf welcher Messe sieht man dich denn sonst noch, beziehungsweise wo trifft man sich?
Molkereikongress, ja, war in dem Fall gerade schon. Jetzt, ja. Ich bin sonst bei Veranstaltungen von BVE relativ häufig dabei. Kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Beim Thema Handel direkt bin ich jetzt weniger zu finden, sondern ich bin schon in der produzierenden Industrie hauptsächlich zu Hause. Und wo man mich da findet, ist zum Beispiel die Anuga. Das ist eine sehr, sehr bekannte Foodmesse in Köln, auf der ich ganz bestimmt sein werde. Hin und wieder auch beim Berliner Milchforum. Das ist sozusagen die Schwesterveranstaltung vom Münchner Molkereikongress.
Also Stichwort Anuga, wer Matthias Neu von Infor treffen möchte, muss sich eigentlich nur bei uns melden hier bei FMCG Vibes. Wir verlosen nämlich Tickets für die Anuga und freuen uns riesig, wenn man sich wieder sieht auf der Messe oder einfach im Netz. Vielen Dank, dass du da warst, Matthias Neu von Infor.
Ich bedanke mich ganz herzlich, es war mir eine Freude. Mach's gut, Daniel.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.